Der Geschichts- und der Verschönerungsverein hatten zu einer Benefizveranstaltung am 22. September für das Denkmal der im Ersten Weltkrieg gefallenen Fußballspieler des FC Askania Aschersleben ins Städtische Museum geladen. Wir waren mit dem Mikrofon für Sie dabei.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Fußballsports. Mein Name ist Erika Ziegler und ich werde Sie heute durch diese Sendung oder durch diese Veranstaltung führen. Ich bin Mitglied im Geschichtsverein der Kreisvolkshochschule und Mitglied im Verschönerungsverein Aschersleben. Und ich bin auch Gründungsmitglied des Verschönerungsvereins. Der Geschichtsverein der Kreisvolkshochschule des Salzlandkreises und der Verschönerungsverein Aschersleben möchten Sie hiermit nochmals herzlich begrüßen zu dieser Benefizveranstaltung. Diese soll dazu dienen, Spenden für die Erhaltung des Sportlerdenkmals des ehemaligen FC Askania Aschersleben 1900 zu sammeln. Das Denkmal wurde 1930 am Sportplatz des Fußballclubs Askania an der Magdeburger Chaussee Klopstockstraße in Aschersleben errichtet und soll an die gefallenen Fußballer des Vereins erinnern. Das Denkmal, das unbeachtet und überwuchert an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Fußballer unserer Stadt erinnert, geriet in Vergessenheit, weil der Verein nach 1945 aufgelöst wurde und sich niemand fand, der die Erinnerung an die Sportkameraden wachhielt. Nun existiert nicht einmal mehr der 1923 vom FC Askania errichtete Sportplatz an dieser Stelle, weil 2014 der damalige Rotationsplatz einem Regenrückhaltebecken weichen musste, damit man die Oberflächenentwässerung in den Griff bekommt. Man gedachte vor 87 Jahren der 21 Fußballer, die im Weltkrieg von 1914 bis 1918 ums Leben kamen. 101 Fußballer des FC Askania wurden als Soldaten für das Kaiserreich in den Krieg geschickt und nur 80 kamen zurück. Die Namen der Gefallenen konnten bekannt gemacht werden. Einer von ihnen ist Alfred Buschmann. Es gelang einem Verwandten in Aschersleben auszumachen, der uns über sein Leben und Sterben nachher berichten wird.
Wir hören jetzt Wozu sind Kriege da, vorgetragen von Jakob Hummelt.
Keiner will sterben. Das ist doch klar, wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen, kannst mir das mal erklären. Keine Mutter will ihre Kinder verlieren. Und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar, wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt 16 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt. Wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Und das Leben all der anderen, sag mir mal warum. Sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich find das so bekloppt, warum muss das so sein? Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das so wollen oder geht's da auch um Geld? viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bauen und dann Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen. Oder geht's dann nebenbei auch um so einen religiösen Zwist, dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der wahre ist? Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find? Naja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind. Das will mir nicht in den Sinn. Ich bin wohl doch noch ein Kind.
Ich möchte, um uns einzustimmen, etwas über den Fußball grundsätzlich erzählen. Also der Fußball und seine Geschichte. Fußball ist eine der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Sportarten weltweit. Und es gehen Millionen Menschen regelmäßig in Fußballstadien, um dem Spiel mit dem Ball zuzuschauen. Nicht umsonst sagen die Fußballfans, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Die Anfänge des Fußballspiels gibt es Überlieferungen, die sehr unterschiedlich sind. Etwa im 3. Jahrhundert vor Christi wurde als militärisches Ausbildungsprogramm in China ein fußballähnliches Spiel ausgetragen. Der Ball war aus Lederstücken zusammengenäht und mit Federn und Tierhaaren ausgestopft. Erst viele Jahre später wurde ein luftgefüllter Ball erfunden und es entstanden die ersten Fußballregeln. So in der türkischen Geschichte hatte der Fußball auch eine lange Tradition. Ein Gelehrter beschreibt, dass im 11. Jahrhundert es große Beliebtheit genoss. Obwohl England als das Mutterland des Fußballs gilt, gab es auch schon in Frankreich und Italien mit dem Treibballspiel verwandte Kampfspiele. So hatte man in Florenz eine Art Fußballspiel praktiziert, bei dem es recht rüde zugehen konnte. In England wurde in den Anfängen des Fußballs so gespielt, indem zwei Dörfer versuchten, einen Ball in das gegnerische Stadttor zu schießen. Es war dabei alles erlaubt und es kam dabei zu schlimmen Verletzungen. Die Kirche und Krone verboten diese brutalen Spiele. Ob sich die Spieler daran gehalten haben, wissen wir nicht. Die Entstehung des modernen Fußballs. Es wurde an englischen Privatschulen und Universitäten zur Leibesertüchtigung das Fußballspiel immer populärer. Da aber die Spielregeln noch so unterschiedlich waren, konnten die Mannschaften nicht gegeneinander antreten. 1848 verfassten Studenten der Uni Cambridge die ersten Fußballregeln. Hier waren es nicht 11 Spieler in einer Mannschaft, sondern 15 bis 20. 1857 wurde der weltweit erste Club FC Sheffield gegründet. England gilt vor allem deshalb heute als Mutterland des Fußballs, weil 1863 in London das umfangreiche Regelwerk entwickelt und aufgestellt wurde. 1878 fand das erste Spiel bei elektrischer Beleuchtung durch sogenannte Flutlichter statt. Und 1888 wurde die erste Fußballliga in England gegründet. Der Vereinswechsel war ab 1899 mit einem Höchstbetrag von 10 Pfund erlaubt. Das sieht heute etwas anders aus. In Deutschland war es folgendermaßen. Erstmal in Deutschland hatte der Gymnasiallehrer Konrad Koch 1874 in Braunschweig den Fußball eingeführt. Dieser Mannschaftssport war nur zur damaligen Zeit in Schule und Militär das Fach Turnen. Es war im damaligen Deutschen Kaiserreich unter dem Kaiser Wilhelm II. Eine neue und moderne Form der Körperkultur. Das erste Fußballspiel auf deutschem Boden fand 1865 in Stuttgart statt. Gespielt wurde nach den Regeln der Rugby-Schule. Ein Nachweis gibt es weiter aus Lüneburg. Am dortigen Johanneum führte der Lehrer Wilhelm Görges und der von einer englischen Schule stammenden Engländer das Fußballspiel ein. So bekam 1900 der Fußball mit Gründung des Deutschen Fußballbundes, DFB, erstmal in Deutschland einen übergeordneten Verband. Im gleichen Jahr wurden bei den Olympischen Spielen in Paris zwei Fußballspiele ausgetragen. In Deutschland musste der Fußball lange um gesellschaftliche Anerkennung ringen, denn bis in das 20. Jahrhundert war deutsche Leibesertüchtigung gleichbedeutend mit dem in Schule und Militär fest verankerten Turnen. Dies hatte 1811 der Vater der deutschen Turnbewegung Friedrich Ludwig Jahn als Reaktion auf die französische Fremdherrschaft geschaffen, um die deutsche Jugend auf die Befreiungskriege einzustimmen und vorzubereiten. Die Sportler verfolgten mit der Ausübung ihrer Sportarten keine politischen Ziele, sondern eine Freizeitgestaltung zur Entspannung und Freude. So kam es, dass am 1. Oktober 1900 in einem Restaurant auf dem Bonifatiuskirchhof der erste Fußballclub Askania Aschersleben gegründet wurde. Wie mir bekannt ist, ist das die Gaststätte Sedan. Dort bekam der Verein den Namen Askania. Es gab in der Zeit von 1910 bis 1915 insgesamt 15 Mannschaften. Der erste Fußballplatz befand sich auf dem Gelände des heutigen Rosariums. Nachdem die Zuckerfabrik, die sich von 1848 bis 1880 dort befand, durch ein Feuer zerstört wurde und nur einzelne Gebäude noch standen, wurde der Platz, damals hieß er Goetheplatz, noch für die Feuerwehr und den Husaren genutzt. Das Husarenregiment wurde Ende des 19. Jahrhunderts nach Stendal verlegt, sodass die restlichen Gebäude abgerissen werden konnten und es entstand ein Fußballplatz. Spieler reisten damals zum Beispiel aus Chemnitz an und die kamen mit Fahrrädern. Sie haben hier natürlich dann gewonnen. Unsere Sportler sind dann nach Chemnitz auch wieder mit den Fahrrädern gefahren und haben da haushoch verloren. Erst 1924 wurde die Bürgerstraße mit den Häusern errichtet. Da auch unter anderem Rummel auf dem Platz mit viel Lärm verbunden war, musste der Fußballplatz auf Beschwerden der Anwohner aufgegeben werden. 1939 erblühten das erste Mal im Rosarium die Rosen. Ein Spiel, was bekannt war, war Ostern 1908. Hier verlor Askania gegen Germania Köthen Fußballclub SFC 9:2. Es musste ein neuer Sportplatz her, denn die Sportler wollten ein eigenes Stadion in Aschersleben besitzen. 4 Jahre nach der Gründung erhielt der Verein einen neuen Fußballplatz. Der befand sich zunächst unter der alten Burg, wo sich heute der Tennisplatz befindet. Dann war es soweit. 1923 wurde im März des Jahres der Sportplatz SV Rotationsstadion Aschersleben, Wilslimner Straße, damals Hardenbergstraße, errichtet. Weil der Platz aber so tief gelegen war, hatte sich oft Grund- und Regenwasser angesammelt. Oftmals stand auf dem Platz das Wasser bis 1,50 Meter, weil es Herr Mühle, der leider verstorben ist, wir kennen ihn, ein Geschichtshistoriker, der sich ausschließlich auch mit der Geschichte des Fußballs beschäftigt hat. Der Fußball in Aschersleben ist schon über 100 Jahre alt. Zusammenfassend kann gesagt werden, damals umfasste eine Fußballmannschaft 15 bis 20 Sportler, im Gegensatz zu dem heutigen 11. Jetzt möchte ich Herrn Jörg Buschmann bitten, mit seinen Ausführungen zu beginnen.
Tja, meine Damen und Herren, ich bin heute quasi in der Doppelfunktion hier. Einmal, um über Alfred Buschmann zu erzählen, der im Juni 1918 an der Westfront gefallen ist. Auf der anderen Seite, deswegen flitze ich ja hin und wieder mal mit dem Mikrofon rum, zeichnen wir die Veranstaltung für Radio Harzbördewelle auf und werden die auch dann zu gegebener Zeit ausstrahlen. Ja, und wie das manchmal im Leben so ist, als die Diskussion um diesen Gedenkstein am Rotationsplatz aufkam, sprach mich Herr Großkreuz an, ob es eventuell möglich sei, dass ich mit Alfred Buschmann verwandt sei. Um das gleich vorwegzunehmen, dem ist so. Alfred Buschmann ist der Bruder meines Großvaters. Und bevor ich jetzt auf Details, wie es nachher bei Alfred Buschmann weiterging, eingehen möchte, vielleicht mal kurz die Zusammenhänge der Familie Buschmann. Also die Eltern von meinem Großvater Paul Buschmann, dem Ältesten der 5 Kinder, waren Moritz Buschmann, der kam aus dem Thüringischen, Baujahr 1871, und die Großmutter Therese kam hier aus der Gegend, Baujahr 1875. Geboren wurde mein Großvater Paul 1895, um genau zu sein, am 13. Januar. Ja, das Datum brauche ich nicht groß drüber nachdenken oder nachschlagen. Bei den anderen Kindern wird es schon ein bisschen schwieriger. Der zweite im Bunde war dann Alfred Buschmann, geboren 1899. Das Datum werden wir ja irgendwo noch exakt sehen. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Der dritte von drei Jungs war dann Eberhard Buschmann, der ein Jahr später geboren wurde. Und dann folgten noch zwei Töchter, einmal Erna Buschmann und Gisela Buschmann. Geboren sind die Kinder alle hier in Aschersleben, die meisten sogar ein Haus nebenan. Damals stand da kein Kino, nannte sich auch nicht UFA oder AMA Filmpalast, sondern das war noch ein Wohn- und Geschäftshaus. Ja, hier sieht man es ja, Markt 21, wo sowohl ein Gemüsehändler drin war, als auch mein Urgroßvater eine Zeit lang sein Geschäft hatte. Bis 1930, 31, so in der Drehe rum. Ab 32 ist er dann zusammen mit meinem Großvater in das Geschäft über den Stein 12. Das ist dort neben der ehemaligen Fleischerei Schröter, heute eine Bauruine, da ist nichts mehr. Da ist bloß noch ein Maschendrahtzaun davor, beziehungsweise die eigentlichen Geschäftsräume, wo die Büros waren, aber auch Lager und Tapetenlager vor allen Dingen. Das war dann über den Stein 32, das ist das, was es heute auch nicht mehr gibt. Rechts daneben war Möbelschmidt, wo bis in die 60er Jahre hinein noch man sich komplette Zimmer angucken konnte. Links daneben war früher Kreisbaubetrieb oder Kreisbaureparaturen. Davor war es der Autohändler ist noch ein Haus weiter, das war der ehemalige BMW-Händler Klodwig war noch ein Haus weiter, das ist dann die 30. Ja, gut, also mit den Hausnummern komme ich manchmal durcheinander. Also ich weiß bloß, dass ich in der 32 geboren wurde, genauso wie meine Schwester, die mit hier ist. Das ist unser Geburtshaus. Aber da steht heute zusammen mit dem anderen Grundstück ein schickes neues Gebäude. Ist aber auch gut so. So, Alfred Buschmann ist, wie gesagt, das zweite Kind von Moritz und Therese Buschmann. Aus den Erzählungen meiner Großmutter kenne ich ein paar Bruchstücke noch. Durch seinen frühen Tod 1918 hat er natürlich in der Familiengeschichte nicht so die tragende Rolle gespielt wie vielleicht andere Familienmitglieder. Oma hat mich hin und wieder mit auf den Friedhof genommen und ich glaube, mich erinnern zu können, aber da sind Herr Großkreuz und ich uns nicht ganz einig geworden, ob das auch so ist oder mir meine Erinnerung einen Streich spielt. Damals glaube ich, mich erinnern zu können, dass meine Oma mir gezeigt hat, wo auf dem Friedhof diese roten Monolithsteine im Halbkreis oder Kreis standen und da auch der Name Alfred Buschmann mit drauf stand. Mag sein, dass mir da die Erinnerung einen Streich spielt, aber das ist die früheste Erinnerung, die ich an Alfred Buschmann habe. Und dann natürlich die Erzählungen noch. Gut, damals wurde das nicht so publik gemacht. In der Erfahrung der beiden Weltkriege wurde da natürlich von Kriegsverbrechern und sonst irgendwelcher Unfug erzählt und die Tradition des Gedenkens an die Gefallenen runtergedrückt. Deswegen auch sicherlich einer der Gründe, warum dann die Denkmäler, sei es dann nun die gefallenen Denkmäler hier unmittelbar auf dem Markt oder sei es die auf dem Friedhof oder am Rotationsplatz, mehr oder weniger überwuchert wurden oder teilweise sogar bewusst beseitigt wurden. Ja, vom Alfred selber als Familiengeschichte weiß ich noch, er hatte einen bösartigen Spitznamen, er galt als die Brillenschlange, weil er selbst bei allen Bildern, die ich noch zusammentragen konnte, ist er immer als Brillenträger zu sehen. Dadurch, dass mein Opa nun 5 Jahre älter war als Alfred selbst, war auch natürlich, dass sie gemeinsam gespielt haben, nicht so häufig, obwohl sie eins gemeinsam hatten, sie spielten beide gerne Fußball. Bei Alfred hat es dann zu einem Verein gereicht, bei meinem Opa eben nicht. Mit dem durfte ich nun wieder mal Fußball spielen und hat mich dann damit über den Hof oder über die Wiese gejagt. Aber da enden dann schon an der Stelle die Gemeinsamkeiten. Alfred selber hat auch nicht die Tradition der Malermeister fortgesetzt, wie mein Urgroßvater Moritz und mein Großvater Paul oder mein Vater Hans-Georg, obwohl die beiden sich ja nie begegnet sind. Alfred war dann wahrscheinlich eher der durchgeistigte Typ, der dann die nächste Gemeinsamkeit, wie mein Großvater auch, in die Lübenschule gegangen sein durfte. Wer hier wohnte, auf dem Markt, ist klar, da braucht er ja bloß durch die Schluppe durch und dann war er schon da. Oder man konnte, glaube ich, so die Erzählungen von damals auch noch über das Grundstück hinten raus auf die Vorderbreite. Die Vorderbreite ist das kommen. Ja, und so dass dann Alfred, wie gesagt, andere Interessen hatte neben dem Fußball und nach meiner Erinnerung ein Lehrerstudium hier auf dem Holzmarkt angefangen hat.
Klavier.
Und Klavierspielen lernte, ja gut, das habe ich nicht mehr so in Erinnerung, das hat meine Schwester in Erinnerung. Wahrscheinlich hast du das Klavierspielen davon gekriegt und nicht das Fußballspielen, haben wir uns das hier teilt, wie sich das hier hört. Ja, Und die nächste Gemeinsamkeit, alle beide wurden eingezogen. Alle beide kamen nach Altgrabow zur Grundausbildung. Mein Großvater natürlich schon entsprechend früher, 1914, während Alfred 1917 erst eingezogen wurde, mit gerade mal 18. Ja, und das ist so ein typisches Bild der damaligen Zeit. Links außen ist mein Urgroßvater Moritz Buschmann. In der Mitte ist Alfred Buschmann, um den sich ja heute alles dreht oder vieles dreht. Und rechts mein Großvater Paul. Das ist ja auch eine Zeit, wo es noch nicht viele wirkliche Fotografien, Familienfotografien gibt. Wer konnte sich damals schon eine eigene Kamera leisten? Das waren die wenigsten. Also wurden dann solche Bilder gemacht, wo die ganze Familie oder Teile der Familie dargestellt wurden, sodass ich, was das angeht, viele, auch die dann gleichzeitig als Postkarte aufbereitet waren. Auf manchen steht auf der Rückseite noch was drauf. Da hat man dann wenigstens mal einen Anhaltspunkt, von wann welches Foto oder welche Postkarte ist. Manchmal eben nicht. Da muss man ein bisschen Fantasie walten lassen. Ja, wobei Urgroßvater selber nicht im Krieg war. Wahrscheinlich bei irgendeinem Reserveregiment, deswegen mit der Uniform. Mein Opa Paul wurde 1916 an der Somme verwundet. Das, was dann dazu führte, dass er nicht mehr ausrücken musste, sondern in der Kaserne blieb. Und Alfred kam dann auch nach Altengrabow und da gibt es dann auch noch Bilder von beiden, wo beide drauf abgebildet sind, als der eine ja, mit einer etwas schickeren Uniform, während der andere dann, sage ich mal, in einer, naja, einer halben Felduniform, also nicht gerade gebügelt oder das, was wir uns heute unter Schneidemilitär vorstellen. Ja, hier sehen Sie nochmal ein Bild von dem ehemaligen Wohngebäude der Familie und Geschäftsgebäude der Familie, das ihnen aber nicht gehörte, sondern da waren sie Mieter drin, anders dann nachher bei den Gebäuden über den Stein. Ja, ich habe mal noch geguckt, ich habe versucht, das Datum rauszubekommen, wann nun dieses Bild hier mit dem umgrenzten Denkmal gemacht worden ist. Ich habe es nicht rausbekommen. Oben in den Fenstern könnten irgendwelche Verwandte von mir sein, aber das ist dann auch mit beim besten Willen der Vergrößerung nicht rauszukriegen, wer das dann von denen ist. Ob das nun zum Zeitpunkt der Einweihung des Denkmals aufgenommen wurde, wäre eine Variante. Es kann aber auch ebenso gut irgendein Heldengedenktag sein, wo das dann nochmal geschmückt worden ist. Für die erste Variante, dass es eine Einweihung ist, scheint mir, dass es regelrecht eingezäunt ist. Ja, das ist dann die spätere Variante. Da habe ich ein Datum hinten auf der Rückseite von einer Postkarte gefunden. Das könnte um den 1930, wo die Postkarte erstellt wurde. Aber das Denkmal gibt es ja da schon länger. Da die alten Dienstgrade noch bis 1918 herrschten, war Alfred Buschmann Musketier in diesem Regiment. Und eine der, ich nehme an, die letzte Postkarte, die es aus der Zeit gibt, da sehen Sie hier den Text. Vom 29. April 1918 ist die Postkarte abgestempelt, wo er dann an die Familie schreibt, also beziehungsweise Erna, seiner Schwester, schreibt, dass er gestern den letzten lieben Brief erhalten habe und sich freut, von ihnen zu hören und den Wunsch zum Ausdruck bringt, dass er bald wieder heimkommen könne. Ja, und er freut sich auf ein Wiedersehen und mit den herzlichsten Grüßen schließt er. Und das wird vermutlich auch eines der letzten Lebenszeichen von ihm gewesen sein. Denn am 9. Juni ist er dort an der Somme gefallen. Die Tafeln wurden auch lange nicht groß publik gemacht. Wie gesagt, was ich eingangs schon sagte, mit der Heldenverehrung hat es sich nach zwei Weltkriegen endgültig. Und da wurde da Deckel drauf gehalten. Ja, nebenan sieht man dann noch ein Bild, oder dass ich es jetzt genau hinkriege. Das ist allerdings nicht das Kino, über das wir jetzt reden. Das ist ein anderes Kino, was davor blinkt. Das sind die Kammerspiele auf dem Düsteren Tor. Gibt aber schön wieder. Ich hatte Schulfreunde von mir, die im Düsteren Tor gewohnt haben. Wenn es da geregnet hat, dann roch es da immer höllisch nach Katze. Und eine Seite vom Düsteren Tor wurde überhaupt nicht richtig trocken. Ja, das sind dann die anderen gefallenen Sportler vom FC Askania. Und unter anderem, also wie gesagt, an 1, 2, 3, 4. Stelle Alfred Buschmann im Alphabet geschuldet. Es wird möglicherweise nach meiner Meinung noch andere Verwandte hier in Aschersleben geben, auch wenn der nächste Weltkrieg und was danach passierte, doch die Bevölkerung hier recht durchgemischt hat. Aber vielleicht haben bloß viele nicht mehr diese Unterlagen. Ich muss mich da im Grunde genommen bei meinem Vater bedanken, der dann alle möglichen Bilder auch ein bisschen sortiert hat und hinten drauf geschrieben hat, was ist was, oder auf den Briefumschlag, sonst hätte ich mich gar nicht zurechtgefunden. Insoweit fiel mir das nicht sonderlich schwer hier, außer dass ich wusste, Alfred ist der Bruder meines Großvaters, da auch noch ein paar Bilder vorzaubern zu können.
Herr Buschmann, darf ich ergänzen, hier links dieser Tafel, die ist unten im Museum ausgestellt, gewidmet den Mitgliedern des Lehrerseminars, der ja. Buschmann ebenfalls benannt.
Das war auch die Tafel, die bis Anfang, Mitte der 60er Jahre, da bin ich mir nicht, ich kann mich nicht so richtig erinnern, obwohl ich als Kind da oft lang gekommen bin auf dem Holzmarkt, aber an die Tafel als solche kann ich mich nicht erinnern. Damals konnte ich ja schon lesen, wenn ich da meinen Nachnamen gelesen hätte, wäre es mir vielleicht in Erinnerung geblieben. Sei es drum, wann die da nun abgebaut worden ist, aber im Gedenken auch derer, die Lehrerbildungsinstitut, so hieß es ja, glaube ich, damals, bevor es ein Institut für Ökonomenpädagogen wurde, hing die Tafel da draußen und ist jetzt hier vor Witterungseinflüssen geschützt im Museum.
Und das ist unter anderem Wolfgang Hehren zu verdanken. Das sollte nämlich eigentlich ganz...
Ja, na klar, sollte ja damals alles weg und das konnte man ja prima einschmelzen und sowas alles. Ah ja, das ist ein Bild von dem Ort, der mir vorhin nicht einfiel, Rollo. Und so sehen dann die Grabsteine aus, wo dann in Reihe und Glied, wie das bei Preußen üblich war, beerdigt wurde, beziehungsweise jetzt also auch die Gedenkfriedhöfe angelegt sind. Ja, jetzt macht Frau Ziegler weiter und erzählt Ihnen noch ein bisschen was über den Fußball hier der Region. Wobei eins vielleicht noch an der Stelle ergänzt, Sie sagten vorhin, nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Fußballvereine verboten, so wie viele oder waren abgeschafft, so wie viele andere überhaupt Vereine nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal grundsätzlich verboten wurden. Meine Schützenvereine sowieso, die wurden gleich niedergerührt, weil das ja was mit Waffen zu tun hatte. Aber auch für kurze Zeit war ein generelles Vereinsverbot hier in Deutschland, um erstmal alles wieder ordnen zu können. Das vielleicht als kleine Ergänzung, weil ich das bei Radio Harzbördewelle ja auch nebenbei die Heimatberichte mache und da kommt mir das eine oder andere manchmal unter und manchmal kann ich mir auch sogar was merken. Bevor es jedoch jetzt weitergeht, hören Sie eine Interpretation des Stücks von Hannes Wader. Es ist an der Zeit von dem Musikpädagogen Herrn Christschek aus Magdeburg, der auch vorhin Jakob Hummelt auf der Gitarre begleitete.
Weit hin der Champagne im Midsommergrün, dort wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühen. Da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht, nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Warst Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein. Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald, nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab birgt es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur von deinem Leben, doch hör meinen Schwur, für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein. Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein, dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch längst finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern. Es ist an der Zeit. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.
Also ich habe mir noch Gedanken gemacht, wie sah es denn 1900 bei der Gründung dieses Fußballclubs überhaupt aus in Aschersleben? Und ich habe ein paar Notizen mir gemacht, die möchte ich Ihnen mal doch zu Gehör bringen. Also Einwohner hatten wir zu dieser Zeit 26.988. Und in dieser Zeit 1901, es war ein Jahr danach, bildete sich ein eigener Stadtkreis Aschersleben. Interessant ist auch, dass 1898 die Eröffnung der Magdeburger Brücke war und Ende des 19. Jahrhunderts war auch die Einweihung eines neuen Postgebäudes. 1900 selber war die Eröffnung einer öffentlichen Bibliothek. Also man sieht schon oder man merkt schon, es war reges Treiben. Man sehnte sich nach Geselligkeit und nach Zusammenkünften. Kurz nach 1912 war die Einweihung des städtischen Krankenhauses am Wolfsberg. 1900 gab es die älteste Zeitung, den Anzeiger, und seit 1876 die Zeitung Das Tageblatt. 1889 ist auch sehr interessant, weil wir ja mit dem Verschönerungsverein nun diese Sache oder dieses Denkmal wiederherstellen möchten, wurde das erste Mal 1889 von dem Amtsgerichtsrat Karl König gegründet. Es gab zu dem Zeitpunkt 1899, also das war ein Jahr vor dieser Gründung, gab es 123 Vereine, 40 Gesang und Geselligkeit, unter anderem auch Radfahrkunst waren es 5 Vereine, Schützenvereine waren es 4, ein Verein mit Bogen, die Turnerei und Athletenkunst gab es in 9 Vereinen. Es gab auch 6 Theatervereine. 1900 gab es viele Schenkungen von dem Stadtrat Lapp zum Beispiel, der in der Stephanikirche einen Altar gespendet hatte, also das Geld dafür gegeben hat. Der Kommerzienrat Ramdow gab 1000 Mark für eine neue Orgel. Ende des Jahrhunderts, 1899, war der Aufschwung der vielen Schulen, die Luisenschule und die Burgschule. Es war sowieso ein großer Wandel in der Bildung. Der Zuschuss der Stadt war gerade 1900 für die Volksschulen 64.000 Mark und sie gaben dann noch einmal 180.000 Mark für die Schulen. Also es gab in allen Richtungen einen Aufschwung. Douglas, der mit der Braunkohle eng verbunden war, baute einen Kindergarten in der Douglasstraße und er war auch sehr für die Armenpflege. Er verschenkte Kohle an die armen Leute. Es gab einen Aufschwung für Industrie und Handel und dafür, also Aufschwung bedeutet auch Beschäftigung. So war das Kaliwerk mit 1000 Beschäftigten, die Kohlenschächte waren entsprechend mit vielen Beschäftigten. So eine blühende Seifensiederei. Und Aschersleben mit den Maschinenfabriken Billette und Klunz sowie die AMA hatte 600 Beschäftigte. Es gab die Samenzüchterei. Und Sie wissen ja gerade, die Rüben bei uns war ein großes Anbaugebiet. Dafür hatte man ja im Rosarium die zweite Zuckerfabrik damals gebaut, weil die erste nicht mehr ausreichte. So, das wären meine kurzen Ausführungen, was so um 1900 geschah. Jetzt habe ich noch eine wunderbare Geschichte, die ich ausgekramt habe. Und zwar, dass diese Kriege auch mal wunderbare Seiten hat. Nämlich, es ist eine verblüffende Antwort und die Geschichte dazu ist älter als 100 Jahre. Auch damals war gerade Weihnachten. Inmitten des weltweiten Unfriedens und der fanatischen Mordlust, so wie heute und auch heute noch. Und doch haben es Fußballer tatsächlich fertiggebracht, mit dem Glauben an die Kraft eines Spiels, den Glauben an die Menschlichkeit wachzuhalten. Es ist eine wunderbare und gleichermaßen eine furchtbare Geschichte. Furchtbar ist sie, weil sie zwischen Schützengräben an der Westfront des Ersten Weltkrieges in Flandern, aber wunderbar ist, was die Soldaten an jenem Weihnachtstag im Jahr 1914 taten. Es war Waffenruhe zu Weihnachten. Fast 1 Million tote Soldaten werden zu diesem Zeitpunkt auf beiden Seiten schon betrauert. Ohne ihre Generäle zu fragen, verließen die Soldaten auf beiden Seiten der Front plötzlich ihre Gräben. Aus alten Feldpostbriefen ist diese Geschichte belegt und man berichtet darüber. Wir hören, wie die Deutschen singen, Musik hören, wie sie lachen, schildert Sergeant Charlton die Anfänge der Annäherung. Und der Kanonier Ronny, sein Weggefährte aus Manchester, erinnert sich. Sie haben uns Grüße zugerufen, alles im guten Englisch. Der bayerische Soldat ist der beste Beweis, fehlerfrei und fröhlich schreit er hinüber ins Lager des Feindes. Hey Tommy, hey Christmas, Tommy. So geht es los. Langsam bricht das Eis und weicht dem Mut und dem Vertrauen. Völlige Stille. Die ersten kriechen aus ihren Gräben. Ein Soldat erzählt, die Deutschen geben keinen Schuss mehr ab. Sie sind des Krieges müde. Einer reicht Zigaretten und Zigarren. Einer gibt eine englische Zeitung rüber und bekommt im Tausch eine deutsche Zeitung. So beginnt die Annäherung. Man schüttelt Hände und zeigt sich Fotos aus der Heimat von Frau und Kindern. Man ist Mensch. Unter den Uniformen waren wir alle gleich, sagte Charlton. Wir tranken dasselbe Bier aus demselben Bechern. Und plötzlich spielten sie auch mit demselben Ball. Die Engländer brachten ihn aus ihren Schützengräben und ein reges Spiel begann. Es war alles anders als einfach, auf den gefrorenen Boden zu spielen, erinnert sich ein Soldat. Aber keiner kümmerte es. Fußball im Niemandsland. Wir hatten Torpfosten und einen Ball. Mehr brauchten wir nicht. Auch keine Schiedsrichter. Was sie brauchten, hatten sie. Eine Auszeit vom Sterben und vom Leiden. Der Ball ersetzte die Gewehrkugeln wenigstens für einen Tag. Todfeinde kamen hier als Freunde zusammen. Wenn ich nicht selber gesehen hätte, was Weihnachten passiert ist, es ist wie ein Traum. Fußballer setzten ein Symbol für den Frieden, bis die Generäle wieder das Töten befahlen. Es wird dunkel, schildert der Soldat. Es wird ein finsterer Moment. Wir werden in unsere Schützengräben zurückgerufen. Wir schütteln uns ein letztes Mal die Hände. Der englische Hauptmann Robert von Ranke-Graves hatte die Ereignisse jenes Weihnachtstags 1914 später bestätigt, und zwar authentisch und glaubhaft, denn er war dabei. Der Brite, in dem das Blut deutscher Vorfahren floss, verfasste als bedeutender Schriftsteller historische Werke. Das dazu. Wollten Sie noch etwas erzählen? Oder?
Ja,
dann bitte ich nochmal Herrn Buschmann, bevor ich das Schlusswort halte.
Da das Thema Fußball eigentlich nun das Thema ist, um das es ja irgendwo geht und nicht um Alfred Buschmann als solchen, habe ich natürlich nochmal nachgeguckt und nachgedacht, was ist über Fußball und Familie Buschmann eigentlich hängen geblieben. Mein Opa erzählte immer noch, dass sie hier, als sie hier noch auf dem Markt wohnten, er dabei war, als sie hier die ganzen Markt aufgerissen haben. Und das war ja früher der Friedhof des Franziskanerklosters. Und dann alles abgedeckt hatten mit weißen Tüchern. Das waren die Gruselgeschichten, damit ich schnell einschlief, hat aber nicht gewirkt. Und wo dann das alles geborgen wurde und rausgeholt wurde, anschließend der Markt ja dann war ja dann elektrifiziert, beziehungsweise die Gasleitungen dann verlegt. Ja, dann erzählte er, dass er hier, wo heute die Parkplätze gegenüber dem Rathaus sind, da Fußball gespielt haben oder Treibeball, was man eben damals spielte. Wo dann nun Alfred Buschmann letztendlich Fußball gespielt hat, keine Ahnung. Das kriege ich auch nicht mehr zusammen, ob er dann im Häutchen Rosarium zugange war, ob er auf der Herrenbreite gespielt hat, Fußball gespielt hat, weiß ich nicht. Oder in der damaligen Hardenbergstraße, also der heutigen Klopstockstraße, die ja also auch um die Zeit schon den Gutsmutsplatz hatte. Das weiß ich natürlich nicht mehr. Das kriege ich nicht zusammen, weil das spielte in der Familie nicht so die Rolle, wo sie denn nun im Einzelnen gespielt haben. Außer, dass der Opa eben erzählte, dass sie hier auf dem Markt ihr wildes Treiben gehabt haben. Beziehungsweise auch dann mit der ganzen Familie bloß über die Straße hinübergegangen sind ins Schlappenkino. Und da so ein kleines, ja, was ist da heute drin, die Sparda-Bank in dem alten Geschäft, war früher wohl auch noch ein Schlappenkino mal untergebracht. Die Kinogeschichte von Aschersleben ist ja auch recht vielfältig. Ich habe es mal versucht zusammenzuzählen. Ich bin auf 8 bzw. 9 Kinos gekommen, die hier in der Stadt Aschersleben allein mal gewesen sind im Laufe der Jahre. Einer der ersten war das Schlappenkino drüben mit dann unten spätere Stadttheater. Da war auch mit einer der ersten Kinos und. Also das waren so die Dinge, die damals von Familie Buschmann mit allen 3 Jungs und 2 Mädchen unternommen wurden, dass man dann abends loszog. Aber wie gesagt, Fußball muss eben auch eine bedeutende Rolle gespielt haben. Und das Klavierspiel vielleicht auch noch. Ja, das vielleicht zur Thematik Fußball, weil darum geht es ja nun, dass also im Laufe der Jahre sich die Einstellungen zu solchen Denkmälern wieder geändert hat. Nicht bloß unter dem Hintergrund, dass das jetzt nun fast genau 100 Jahre her sind, dass der Krieg geendet hat. Und mein Großonkel vor etwas mehr als 100 Jahren gestorben ist oder gefallen ist. In der Familie wurde erzählt, dass er einen Kopfschuss bekommen habe beim Verlegen eines Telefonkabels. Ob dem so war oder ich jetzt in der Erinnerung was durcheinander bringe, da sind wir beide uns schon nicht ganz einig. Es hat im Ersten und Zweiten Weltkrieg in der Familie meiner Großmutter auch Tote gegeben. Also mag sein, dass ich da was durcheinander bringe. Aber es würde auf jeden Fall hier auch dazu passen.
Ich würde das dann mal hier als Anlass nehmen, in die Runde zu fragen, ob irgendjemand noch was auf der Leber hat. Die Gelegenheiten sind günstig, denn die Schwester ist extra aus Berlin angereist, aber New York, wie war das jetzt?
Berlin. Naja, fast New York. Ja.
Der Buschmann ist ansonsten noch als fliegender Reporter. Ich versuche, habe ja im Vorfeld dieser Veranstaltung versucht, oftmals zu erreichen. Fast unmöglich, weil er immer irgendwo am Mikrofon war. Mit anderen Worten, die Gelegenheit ist günstig. Wer jetzt nochmal Fragen hat an die beiden Geschwister zum Thema Fußball, zum Thema Aschersleben, zum Thema Aschersleben der Geschichte.
Warten Sie, ich bin ja heute ja mobil unterwegs, das geht mittlerweile auch damit.
Aus Funk und Fernsehen hat man ja auch schon vieles über den Ersten Weltkrieg gehört. Und ich kann mich erinnern, dass ich da viele Soldaten mit wehenden Fahnen gesehen habe, die fröhlich in den Krieg gezogen sind. War das bei Ihrem Großonkel auch so?
Beim Großonkel weiß ich es nicht. Das spielte in den Gesprächen keine Rolle. Wenn ich mir aber die Bilder, die ich von damals habe, angucke, war sicherlich ein Großteil Patriotismus dabei. Und bei meinem Großvater, der ja 1914 einrücken musste, schon mit gerade 18, wird die Begeisterung größer gewesen sein als bei Alfred, der dann 1917 einrücken musste. Und wenn man die Bilder von Alfred sieht, macht er da alles andere als begeistertes Gesicht. Das muss nicht sein Ding gewesen sein.
Er wurde gezogen.
Ja, das weiß ich nicht, aber davon gehe ich einfach aus, weil er ist gerade mal, er war ja noch nicht mal richtig 18, dass er dann schon gezogen wurde und vielleicht aber auch in der Klasse den Hurra-Patriotismus, aber 17 war der, glaube ich, selber schon insgesamt abgekühlt. Aber da habe ich nun in den Familienunterlagen nichts mehr von. Und groß war die Begeisterung nachher meiner Familie ohnehin nicht, was Militär anging. Also der hielt sich doch bei meinem Großvater und bei meinem Vater vor allen Dingen arg in Grenzen. Ja, also wie gesagt, das sind leider teilweise Dinge, die man zwar versucht irgendwo zu bewahren für die Nachwelt, aber es liegen ja doch immerhin fast ja, 2 Generationen oder 3 Generationen dazwischen, dass man da alles noch an Papieren zusammenfindet.
Haben Sie denn diese Familiengeschichte mal aufgeschrieben? Oder ist das nur in Ihren Köpfen?
Das ist zugegebenermaßen nur in unseren Köpfen. Und
ich merke es jetzt, wir machen jetzt auch, wir Geschwister, Brainstorming und jeder hat eine andere Erinnerung auf genau das Gleiche. Und wenn man es nicht aufgeschrieben hat, also wir sind dankbar für Aufzeichnungen unserer Vorfahren, dann ebbt das dann. Also das würde ich mir auch für Aschersleben und hier für das alles wünschen.
Naja, was Aschersleben Heimatberichte angeht, da versuche ich das ja schon ein bisschen zu machen durch die Berichterstattung im Radio. Was jetzt die Familie angeht, weiß nicht, ob das nun unsere beider Kinder dann nur noch irgendwann mal interessiert kann sein, dass es irgendwann mal auflebt. Ja, eigentlich sind sie schon alt genug, aber da ist die Einstellung eine andere mittlerweile. Aber die Idee ist gut, ja, freilich, man sollte aufschreiben. Warten Sie, ich laufe hier mal durch.
Wir sehen jetzt auf dem Bild ja den jetzigen Zustand. Was mich interessiert ist, wie ist der Urzustand gewesen von diesem Denkmal und was genau Ihr Wunsch bzw. jetzt hier ist mit der Umsetzung von diesem Denkmal, was Sie damit vorhaben.
Da würden wir am besten Herrn Großkreuz mal gleich vors Mikrofon holen. Der kennt den Ursprungszustand und also auch das Ziel, wie es mal aussehen soll, was natürlich alles wie immer im Leben Geld kostet. Das ist das Schlimme heutzutage. Da ist nicht mal mit einer NRW-Stunde gemacht, dass man uns mal mit einer Bürste hinsetzt und mal mit ein bisschen Fitwasser drüber wegrubbelt. Leider kostet sowas Geld. Ja, Herr Großkreuz, vielleicht zum Urzustand. Ist das das Urzustandsbild, was wir hier sehen, oder ist da schon ein bisschen dran rum?
Das ist der jetzige Zustand. Bild ist aus diesem Jahre. Wir wollten eigentlich schon anfangen, das früher entsprechend aufzuarbeiten, dass es dann auch einen neuen Standort bekommen kann. Wobei man ja auch sagen muss, Denkmäler sollte man eigentlich nicht umsetzen. Aber in diesem Falle haben wir uns dafür entschieden, doch einen neuen Platz zu finden, weil dieser Platz wird nicht mehr genutzt. Das ist inzwischen ein Regenrückhaltebecken, also hat jeglichen sportlichen Bezug verloren und hat also auch keine Chance zu überleben. Es wird weiterhin zerstört, beschmutzt und Sie sehen auch, der Zustand ist also entsprechend desolat, sodass wir uns dann doch gesagt haben, es ist besser, ihn an einem Platz zu setzen, der auch von der Bevölkerung, von den Bürgern entsprechend frequentiert werden kann. Das wäre auf unserem Zentralfriedhof. Und wir haben mit Herrn Könnecke ja einen gefunden, der sich dort engagiert, sodass wir dann, wir mussten jetzt bis zum Herbst warten, bis es dann freigeschnitten werden kann. Dann wird das Denkmal geborgen, umgelagert auf dem Friedhof. Dann ist die Frage, wie viel Mittel haben wir zur Verfügung, dass dann die ungefähr 2000 Euro aufgebracht werden können, sodass das Denkmal dann neu gesetzt werden kann, entsprechend behandelt werden kann vom Steinmetz, sodass es auch wieder vom Schmutz, Unrat, das sind also auch Farbschmierereien drauf, sodass dann das beseitigt werden kann, abgestrahlt werden kann und letztendlich dann auch wieder der Schriftzug, der dort drauf, hier nicht zu erkennen ist, aber drauf vorhanden ist, daran erinnert, dass 1930 das 30-jährige Bestehen des FC Askania gewesen ist und in Gedenken an die gefallenen Sportler. Das steht sinngemäß auf diesem Stein drauf, dass es wieder sichtbar gemacht werden kann. Wir haben schon einen Platz ausgesucht, wo es hinkommen kann, sodass es dann einen würdigen Platz bekommt, wieder in einen entsprechenden Zustand versetzt wird und für die Allgemeinheit dann auch entsprechend angeschaut werden kann. Und ich denke mal, ein Denkmal ist, das ziemlich einmalig ist hier in unserer Stadt und dort auch mit diesen Maßnahmen, mit dieser Veranstaltung nochmal in Erinnerung gerufen werden kann. Und umso erfreulicher, dass wir also auch Zeitzeugen hier bei uns haben, die das Ganze mit verfolgen können. Und insofern ist auch die Idee von Frau Preden nicht so abwegig, dass man das im Familienrat durchaus nochmal aufarbeiten sollte, um dann in welcher Form auch immer das aufzuarbeiten und entsprechend auch zu präsentieren und der Allgemeinheit und vor allen Dingen der Bevölkerung von Aschersleben dann auch wach hält. So viel vielleicht zu dieser Frage.
Vielen Dank.
Und der Stein steht da jetzt noch?
Der steht genau so, wie Sie den da jetzt sehen. Ja, unten sind also die Steine, die das Fundament bilden. Und der größere Stein dort in der Mitte, dort sind also die Inschriften zu sehen. Er ist völlig in Vergessenheit. Ich glaube, 102% der Aschersleben, wissen nicht, dass der dort existiert. Aber er hat, wie gesagt, durchaus eine so interessante Geschichte. Und wir haben mit Herrn Buschmann jemanden gefunden, der sogar dort persönlichen Bezug hat. Wir haben Bezüge zu der Tafel in der Stephanikirche. Wir haben Bezüge zu der Tafel, die unten im Museum zu finden ist. Und Sie sehen vielleicht auch vorne nochmal über diesem Pult dort angebracht. Das sind also Originalfahnen, die also in Erinnerung an den FCSK 1930 geschaffen wurde. Also zu dem gleichen Anlass, wie also auch das Denkmal dort geschaffen wurde, wurden also auch von den Damen des Vereins damals in Huldigung an ihre Fußballmänner diese Wimpel dort geschaffen, gestickt und sind also auch Bestandteil des Fundus des Museums. Also es hat schon eine ganze Reihe von Bezügen zu unserer Stadtgeschichte und deshalb sollte es wachgehalten werden.
Ich habe noch eine alte Postkarte von ungefähr 1904 vom Fußballverein Askanien. Die habe ich dem Frank Mühle mal zur Verfügung gestellt. Also es ist ja nicht der Herr Mühle, sondern der Sohn. Aber da kann ich also auch mal, wenn Sie Interesse haben.
Sie haben mal gesehen, ich habe mal krampfhaft versucht, zeitgenössische Bilder zu zeigen, aber nicht eins vom FC Askania. Das wäre das
ich
erste.
Gucke noch mal drauf.
Ja. Das wäre das Erste, das wir dann hier ausfindig machen.
Ja, das dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass eben damals keiner eine eigene Kamera groß hatte, sondern immer erst einen Fotografen bemühen musste und das kostete Geld. Das hatten sie damals schon nicht. Ja, vielleicht noch eins zum Rotationsplatz. Also ich habe ein, zweimal da in meiner Freizeit gekickt. Von dem Stein habe ich da weit und breit damals schon nichts gesehen und das ist nun auch schon wieder ein paar Tage her. Der muss wirklich irgendwo in der Ecke versteckt gewesen sein. Weiß es nicht.
Man kommt da rein und da war er rechter Hand. Also so habe ich es in Erinnerung. Ja. Und wie gesagt, und nicht weit davon, ein Stückchen war auch noch ein Brunnen und so weiter. Also man hat das einfach nicht so wahrgenommen, würde ich denken.
Ja, Büsche waren davor, aber den Stein konnte man schon sehen.
Naja, wir mussten damals mal aufpassen, dass uns der Platzwart nicht erwischte, weil wir ja nicht zum Rotationsverein gehörten, sondern da einfach freizeittechnisch ein bisschen gekickt haben.
Ja, also die Schwester aus Berlin ist bestimmt nicht reingekommen, nur zuzuhören. Vielleicht hat sie noch zwei, drei Worte zu dem Thema.
Eigentlich hat mein Bruder sich da schon in jeder Form geäußert. Ich kann nur sagen, ich habe die Geschichten von meinem Großvater und von meiner Urgroßmutter, also der Mutter vom Alfred, noch in Erinnerung. Die Mutter vom Alfred lebte im Haushalt meiner Großeltern. Und ich habe sie sehr oft besucht. Ich habe mit den Knöpfchen, Knopfkasten, selbst gemacht vom Großvater, habe ich gespielt und dabei hat sie mir was erzählt. Und unter anderem hat sie mir auch vom Onkel Alfred erzählt, er spielte wunderbar Klavier. Und Klavierspielen habe ich ja von meinem Vater und überhaupt auch übernommen. Und das Klavier habe ich, wenn Sie so wollen, mit nach Berlin genommen. Und dann aber allerdings habe ich eine kleinere Wohnung bekommen. Und da habe ich dann mehr oder weniger mich vom Klavier getrennt. Aber die Geschichte von meiner Urgroßmutter, dass sie sich so begeistert geäußert hat über meinen Onkel Alfred, die ist mir sowas von der Erinnerung geblieben. Deswegen wundert mich das nicht. Ich meine, bei uns beiden ist das im Kopf drin. Wir haben es nie aufgeschrieben. Aber vielleicht sollten wir es doch mal aufschreiben.
Wie soll denn das mit den Spenden ablaufen, Herr Großkreuz?
Ja, und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir hier, was die Übertragung angeht, auch damit zum Schluss. Hier wandert jetzt die Spendenbüchse rum. Wenn Sie spenden wollen, rufen Sie mich im Radio Herzbördewelle an, dann kriegen wir die Kontonummer raus oder wissen, wo dann später die Spendenbüchse für Sie steht, wo Sie was reinstecken können. So, schönen Dank erstmal. Ja, Entschuldigung, und zu guter Letzt sagt Frau Ziegler natürlich noch was.
Ja. Wir möchten uns der Geschichtsverein, dem das Denkmal ja so sehr am Herzen liegt, möchten uns ganz herzlich bei Herrn Krischek bedanken. Der Jakob ist nur nicht mehr da, aber auch an ihm vielen Dank. Und natürlich auch an Herrn Buschmann. Das war uns ein Vergnügen heute. Und jetzt möchte ich bitten, da es eine Benefizveranstaltung ja ist, mit dem Klingelbeutel umzugehen. Vielleicht kommt doch noch ein bisschen was zusammen.
So viel für heute über den Gedenkstein für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Fußballspieler des FC Askania Aschersleben. Wie es damit weitergeht, wir werden darüber berichten. Jörg Buschmann von Radio HBW.